온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
So, hier ist das Onda-Info 193. Einen wunderschönen Herbstanfang wünscht euch das Onda-Info-Team. So steht das jedenfalls hier im Skript. Heute gibt es wie immer nur das Interessanteste und Spannendste für euch. Diesmal jedoch nicht nur von unserem Lieblingskontinent. Aufgrund der Aktualität bestimmter Ereignisse haben wir uns entschieden, diesmal zwei intensivere, längere Beiträge zu machen. Wie ihr vielleicht wisst, überschlagen sich die Ereignisse in Bolivien in letzter Zeit. Nicht überraschend, aber deswegen nicht weniger frustrierend und dramatisch ist, dass sich die weiße bolivianische Elite nicht mit einem linksgerichteten und dazu noch indigenen Präsidenten abfinden will. Das zeigt sie nun mit aller Härte, wobei sie sich nur dann um demokratische Prinzipien schert, wenn es ihr zugutekommt. Wir sprachen mit Fernando Figueroa und Richard Sanchez über den Konflikt, die Lage in Santa Cruz und die Zukunftsaussichten. Einem ein klein wenig erfreulicheren Thema widmet sich unser zweiter Beitrag. Mitte September fand in Madrid das dritte Weltsozialforum der Migrationen statt. Dort trafen sich über 2000 Menschen aus der ganzen Welt, um über verschiedene Aspekte von Migration zu debattieren. Wenn auch die Situation von Migrantinnen und Migranten in den meisten Ländern alles andere als erfreulich ist, so beeindruckte doch die Vielfalt von Organisationen, Ansätzen und vor allem der Menschen, die dort über ihre politische Arbeit redeten und Netzwerke knüpften. Wir haben uns dort ein wenig genauer angeschaut, wie sich die Situation der Frauen darstellt. Musikalisch untermalt wird die Sendung zum einen von La Plataforma, Agitationship-Hop aus Argentinien und, diesmal echt aktuell, Buracas som Sistema aus Angola und Portugal, die mit ihrem Clash aus Worldbeats, Elektro und Hip-Hop gerade dabei sind, den englischen MIA den Rang abzulaufen. Doch zunächst hört ihr den kubanischen Musiker Ray Fernandez, dessen Song zu unserer stürmischen Nachricht über die Lebensmittelkrise in Kuba überleitet. Also dann viel Spaß und so wünscht euch das Onda-Team.
Ay, que se nos prostituyen las caínas, y que trabaja como su delindito, y la tribu vive al margen del delito, que él no calla al cacique, no le sacia el apetito, que te está poniendo en full el areito. Hay huracán, macana y un trozo de cabulla, y un humito de coiba pa' mabulla, reunión al desfile que ya tocan el fotuto, que el cacique tiene el power, que el cacique tiene el power absoluto. Pero tú lucha tu yuca, taíno, lucha tu yuca, lucha tu yuca, taíno, lucha tu yuca, que el cacique delira, que está que preocupa tu taíno, tu lucha tu yuca.
Nicht nur knapp. Auch teurer sind Lebensmittel in Kuba nach dem Durchzug der beiden Wirbelstürme Gustav und Ike geworden. Kuba importiert zwar generell 80% der zur Versorgung der Bevölkerung nötigen Lebensmittel, doch Diplomaten und Analysten gehen davon aus, dass das Zusammenspiel von unzureichender Eigenproduktion, den Wirbelstürmen und den hohen Weltmarktpreisen zu einer ernsten Versorgungskrise führen wird. Auf den kubanischen Agrarmärkten sind gegenwärtig hohe Preissteigerungen zu verzeichnen. Die Preise richten sich dort nach Angebot und Nachfrage. Oft sind diese Märkte für die Bevölkerung die einzige Möglichkeit, sich in der Nationalwährung, in der sie entlohnt wird, mit Lebensmitteln zu versorgen. Derzeit gibt es dort jedoch wenig zu kaufen. Die angebotenen Waren kosten mittlerweile häufig dreimal so viel wie noch vor einer Woche. In der Hauptstadt Havanna kostete beispielsweise eine Zwiebel erst 5 bis 10 und nun bis zu 18 Pesos. Für eine Knolle Knoblauch müssen jetzt 8 statt vorher 4 Pesos bezahlt werden. Angesichts der Tatsache, dass der kubanische Durchschnittslohn bei nur 408 Pesos monatlich liegt, sind diese Preise für viele nicht mehr zu bezahlen. Während die Bevölkerung gegen die Preiserhöhungen protestiert, begründen die Händlerinnen die Preissteigerungen auch mit dem Anfang September von der Regierung um durchschnittlich 60% erhöhten Benzinpreis. Sollte die Regierung Höchstpreise für landwirtschaftliche Produkte festlegen, um der angeblichen Spekulation Grenzen zu setzen, kann es, nach Äußerungen von Verkäufern auf den Agrarmärkten, allerdings sein, dass die Bauern davon absehen werden, ihre Produkte in der Hauptstadt zu veräußern. Nach Angaben des stellvertretenden Agrarministers Alcides López seien 30% der Ernte durch die Wirbelstürme vernichtet worden. Journalisten gegenüber sprach er von der Gefahr einer Lebensmittelknappheit, verneinte jedoch die Möglichkeit einer Hungersnot in Kuba. Es würden allerdings 6 harte Monate bevorstehen, so López. Mit verstärkten Maßnahmen zur Intensivierung der urbanen Landwirtschaft und dem Anbau von Kulturen, die schnell geerntet werden können, will die Regierung der Krise begegnen, sagte die Landwirtschaftsministerin Carmen Pérez. Zum anderen nutzt die kubanische Regierung diesen Moment auch, um die Forderung nach einem Ende des US-Handelsembargos gegen Kuba zu erneuern.
De Cabuya y un humito de Coiba pa Mabuya. Reunión al desfile que ya tocan el fotuto. Que el cacique tiene el power. Que el cacique tiene el power. Absoluto. Absoluto.
Nos han enfrentado primeramente a las 2 de la mañana y nosotros no hemos querido hacer nada porque no.
Sie haben uns zuerst um 2 Uhr morgens angegriffen. Wir wollten nichts machen, denn wir waren unbewaffnet, wir hatten gar nichts. Sie hatten Bomben, Feuerwerkskörper und Dynamit. Und sie haben das alles auf uns geworfen. Wir haben uns dann zurückgezogen, aber sie haben uns 2 Kilometer weit verfolgt. Sie haben uns dann mit Bomben beworfen und mit Feuerwaffen beschossen.
Ausgangspunkt der tödlichen Schüsse war die Besetzung des regionalen Agrarinstituts, des Instituto de la Reforma Agraria, durch Angestellte der Präfektur und Schlägertrupps der Union Juvenil. Sie ersetzten den gewählten Direktor durch einen Mittelsmann der Opposition, ein Vorgang, der, wie auch die Stimmung der anderen staatlichen Einrichtungen, gesetzlich nicht vorgesehen ist. Die CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, rief daraufhin zu einer Versammlung in der Gemeinde Philadelphia auf, zu der aus den unterschiedlichen Bereichen der Region Gruppen von TeilnehmerInnen aufbrachen. Eine von ihnen, eine Gruppe von 1500 Campesinos, Frauen, Kindern und älteren Leuten, geriet am 11. September auf ihrem Weg nach Philadelphia in einen Hinterhalt bewaffneter Oppositionsanhänger. An einer Straßensperre eröffneten diese das Feuer mit kleinkalibrigen Schusswaffen, Feuerwerkskörpern, Gewehren und Maschinengewehren auf die unbewaffnete Gruppe der Campesinos. Diesem Angriff und der darauf folgenden stundenlangen Jagd auf die in die umliegenden Bergregionen versprengten Flüchtenden fielen 30 Personen der Campesino-Gruppe zum Opfer, unter ihnen mehrere Kinder, die bei dem Angriff aus nächster Nähe hingerichtet worden waren. Am 15. September trafen sich VertreterInnen der Länder der UNASUR in Chile, um über den Umgang mit den Ereignissen in Bolivien zu beraten. Sie sprachen der Regierung Morales ihre Unterstützung aus und beschlossen, eine Sonderkommission zur Untersuchung der Geschehnisse von Pando einzurichten.
Es ist klar, dass wir in Lateinamerika schmerzhafte Erfahrungen in politischen Krisenzeiten erlebt haben. Und das hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, Gewalt als Form der Konfliktlösung in der Demokratie zu vermeiden.
Das Massaker in der Provinz Pando ist bisher der traurige Höhepunkt des lang anhaltenden Machtkampfes zwischen der bolivianischen Zentralregierung und den oppositionellen Provinzregierungen. Schon seit Monaten war es in den Provinzhauptstädten des Tieflandes immer wieder zu Angriffen und Hetzjagden auf vermeintliche und tatsächliche Regierungsvertreter und Indigene gekommen. Doch Ende August hatte die Opposition mit einer Serie von Blockaden, Besetzungen und Zerstörungen staatlicher Einrichtungen die Eskalation weiter angefacht. Nach den Ereignissen der vergangenen Wochen ist die Lage in Bolivien momentan relativ ruhig, aber angespannt, zumal immer noch Blockaden existieren. Alle warten auf die Ergebnisse der Verhandlungen. Über die aktuelle Situation in der Tieflandprovinz Santa Cruz sprachen wir mit Fernando Figueroa vom Kulturverein San Isidro. Das Land war einen Millimeter vom Beginn eines Bürgerkrieges entfernt und gerade der Dialog ermöglicht eine Atempause, damit sich die Lage beruhigen kann. Aber diese Beruhigung ist noch nicht garantiert. Man muss noch verhandeln und die Ergebnisse müssen zum Nutzen aller sein. Die Provinzen des Tieflandes fordern unter anderem einen hohen Anteil an den Steuern der Erdgaseinnahmen und eine autonome Verwaltung. Auch bevorzugen sie Sucre als Hauptstadt Boliviens anstelle des Andinen La Paz. Die Regierung des sozialistischen Präsidenten Evo Morales zeigt sich dialogbereit, möchte aber eigene Punkte verhandeln. So sollen die Steuereinnahmen allen Menschen des Landes gleichermaßen zugutekommen. Auch eine Landreform ist geplant. Im Moment geht der Kampf aber eher darum, wer die meisten Verhandlungspunkte auf den Tisch bringt. Sagen Sie, dass wir ein anderes Volk sind. Wir sind ein wunderbares Volk. Wir sind ein schönes Volk. Wir sind gute Menschen. Und wir können mit Leichtigkeit besser sein. Was der Bürgermeister von Santa Cruz eigentlich sagen will, ist: Wir Weißen sind besser als die Indigenen. Fernsehbilder von Hetzjagden und Erniedrigungen gegenüber Indigenen lassen den Schluss zu, dass sich der Rassismus in Bolivien verschlimmert hat. Auch Fernando sieht das so. Er lebt im Viertel Plan Tres Mil, welches als multikulturell und als Bastion der Gegner der Präfekten und lokalen Machthaber gilt. Vorher, so sagt er, wurden die ethnischen Unterschiede toleriert, jetzt aber nicht mehr. Es gibt viel mehr Spannung als vorher. Die Intoleranz ist auch stärker geworden. Logischerweise mit einem klassischen Diskurs. Cruceño bedeutet das Beste zu sein. Collar gilt hingegen in Bolivien als rückständig. Daher wollten sich viele Menschen bewaffnen. Vor allem die Anhänger der Regierung. Die Bauern forderten Waffen von der Regierung, um sich der Opposition in den Auseinandersetzungen entgegenstellen zu können. Aber auch die Eliten und die einflussreichen Gruppen von hier wollten Waffen, weil sie einer bevorstehenden Konfrontation nicht mehr aus dem Weg gehen wollten. Denn über den Machtkampf zwischen Zentralregierung und Opposition, zwischen Hochland und Tiefland, gerät der eigentliche Grund des Konfliktes schnell in Vergessenheit. Der Konflikt zwischen den traditionellen politischen und wirtschaftlichen Eliten und der bisher ausgegrenzten indigenen Bevölkerungsmehrheit. Im Gegensatz zu den Indigenen, die bekanntermaßen 500 Jahre Unterdrückung hinter sich haben, haben diese Eliten eine ganze Menge zu verlieren. Dass sie ihre Privilegien nicht kampflos aufgeben wollen, erklärt uns Fernando am Beispiel von Santa Cruz. Eine der Charakteristika dieser Stadt ist, dass es einflussreiche Gruppen gibt, die sogenannten Logen. Diese Logen hatten schon immer die Kontrolle über verschiedene Einrichtungen der Stadt, Wasserunternehmen, Licht- und Telefongesellschaft und so weiter. Um ihren Status quo zu erhalten, haben sie einen Arm des Widerstandes gebildet, und das ist die Unión Juvenil Cruceñista. Diese Jugendgruppe wird bezahlt. Sie ist sehr gewalttätig, eine Schlägertruppe, die sich mit den staatlichen Organen wie Polizei und Militär anlegt und auch mit den Bürgern selbst. In der Unión Juvenil Cruceñista und im Comité Cívico zu sein, bedeutet Macht in Santa Cruz. Sie haben beste Verbindungen und brauchen keine Strafverfolgung zu befürchten. Die Kinder der angesehenen Familien in den Provinzen bekommen auf diese Weise einen Posten und später bessere Aussichten auf einen festen Job. Laut Fernando fühlt sich die Mehrheit der Jugendlichen dennoch durch die Union nicht repräsentiert und meidet sie gerade wegen der Gewalt und Repression. Wie geht es also weiter mit Bolivien? Richard Sanchez geht diese Frage pragmatisch an. Der Journalist aus La Paz setzt ganz auf den Dialog. Nach all den Auseinandersetzungen, wie es sie in Pando gegeben hat, den Toten, von denen immer noch welche gefunden werden, wird jetzt versucht, einen Weg zum Dialog zwischen Regierung und Opposition zu öffnen. Jetzt ist das Land wenigstens ruhig, aber es ist eine sehr angespannte Ruhe. Viele befürchten, dass nach dieser Ruhe ein Sturm kommt, der dann viel stärker sein wird. Um dies zu verhindern, muss man verhandeln. Sowohl die Regierung als auch die Opposition müssen ernsthaft miteinander über die zentralen Themen reden. Aber einige Leute sagen, dass diese Verhandlungen nichts ergeben werden, denn das zentrale Problem ist die Frage des Landbesitzes. Und in diesem Punkt ist es für die Opposition sehr schwierig, der Regierung nachzugeben. Es gibt viele, die der Regierung vorwerfen, nicht gehandelt, den Massakern tatenlos zugesehen zu haben. Aber Richard Sanchez vermutet in der abwartenden Haltung der Regierung eine Strategie. Sie habe abgewartet, bis die Provinzregierungen einen Fehler machen. Dieser war mit der Besetzung von 30 staatlichen Einrichtungen eingetreten, spätestens aber an dem Punkt, als es Tote gab. Selbst die UNASUR-Staaten haben die Provinzregierungen aufgefordert, die staatlichen Einrichtungen zurückzugeben. So blieb diesen keine andere Wahl, als zunächst an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Landfrage wird der letzte Punkt sein, der verhandelt wird. Doch das ist noch in weiter Ferne. Im Moment sind die Verhandlungen mal wieder ins Stocken geraten. Auch die sozialen Bewegungen hatten nach den Ereignissen in Pando mobil gemacht. Sie wollten keine weiteren Massaker abwarten und hatten Blockaden rund um Santa Cruz errichtet. Inzwischen werden diese jedoch abgebaut. Die Möglichkeit zur Entschärfung der angespannten Situation sieht Sanchez bei der Opposition. Wenn die Präfekten, wenn die ganze Opposition Boliviens erkennt, dass sich das Land verändert, dass ein Land, wo 60% Indigene sind, sich verändert und dass diese Mehrheit jetzt ihre Rechte einfordert, ihr Recht auf Land, ihr Recht auf alle Annehmlichkeiten, die ein Staat anbietet. Wenn die Opposition dies anerkennt, dann kann der Dialog anfangen zu funktionieren.
Unsere Stimmen, unsere Rechte. Für eine Welt ohne Mauern. Das war das Motto des Dritten Weltsozialforums, das Mitte September in Madrid stattfand. Mehr als 2000 Menschen aus der ganzen Welt trafen sich für 3 Tage in Rivas, Madrid, mit dem großen Bedürfnis, über die verschiedensten Aspekte von Migration zu debattieren, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Das Programm des Forums war entsprechend vielfältig und vor allem sehr voll. Jeden Tag fanden von morgens bis abends Seminare, Workshops und Podiumsdiskussionen statt, in denen die verschiedenen Organisationen ihre Standpunkte und Ziele vorstellten. Als wir am ersten Tag auf dem Forum ankamen, waren wir entsprechend etwas erschlagen von der Menge und Vielfalt der Leute bzw. des Programms. Susanna, mitverantwortlich für die Logistik des Forums, brachte etwas Licht in das empfundene Chaos und erläuterte uns Hintergründe und Ziele der Veranstaltung.
Wir haben erreicht, dass heute hier viel mehr Länder repräsentiert sind. Vor 2 Jahren kamen wesentlich weniger Leute aus Afrika und Asien als in diesem Jahr. Das war eine der Herausforderungen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass dieses Jahr viel mehr Organisationen von Migrantinnen hier vertreten sind und weniger diejenigen, die in deren Namen ihre Rechte verteidigen. Ich setze mich für verschiedene Ziele ein. Zum einen geht es darum, dass man unsere Stimmen hört, die Stimmen der Migrantinnen und die Stimmen derer, die sich für die Rechte von Migrantinnen einsetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Netzwerke der Migrantinnen zu erweitern. Das heißt, in der Gesellschaft öffentliche Orte zu besetzen, in denen man reden kann, an denen man teilhaben und etwas verändern kann. Vor allem in dieser globalisierten kapitalistischen Welt, in der man die Rechte der Unterdrückten immer mehr beschneidet.
Entramos en nuevo siglo, obligados al destierro, desterrados de la vida, condenados al infierno.
Eine positive Überraschung des Migrationsforums war die starke Präsenz unterschiedlichster Themen, die die Situation von migrantischen Frauen betreffen. In diversen Seminaren und Workshops wurde über viele Aspekte gesprochen, die es migrantischen Frauen ungleich schwerer machen, in den Zielländern zu leben als den Männern. Und die sich zudem in einer völlig anderen Situation befinden als die einheimischen Frauen. Ein großes Problem für migrantische Frauen stellt die Arbeitssituation dar. Als Migrantin und als Frau benachteiligt, müssen die nicht selten hochqualifizierten Einwanderinnen jeden schlecht bezahlten Job annehmen, der sich ihnen bietet. Um sich dagegen aufzulehnen, fehlt ihnen häufig die rechtliche Handhabe und nicht zuletzt oft auch das Selbstbewusstsein.
El maltrato hace sentir al maltratado que es una mierda.
Durch die Misshandlung fühlt sich das Opfer wie Scheiße. Und das passiert nicht nur bei körperlicher Gewalt von Männern an Frauen, nach der die Frau oft mindestens für einen Moment fühlt, dass sie das so verdient habe. Das passiert vielmehr auch in der alltäglichen Konstruktion des sozialen Lebens. Die migrantischen Frauen empfinden zu viel Dankbarkeit für einen Lohn, der in keinster Weise die harte Arbeit bezahlt, die sie leisten.
Viele Migrantinnen arbeiten im Sexgewerbe, in dem es ohne Sprachkenntnisse und mit ungesichertem Aufenthaltsstatus leichter ist, einen Job zu bekommen als in anderen Bereichen und es nicht zuletzt gute Verdienstmöglichkeiten gibt. Jedoch begeben die Frauen sich damit erst recht in einen prekären Status. Den Grund dafür nennt eine Vertreterin des Kollektivs Heteira, das sich in Spanien für die Legalisierung von Prostitution einsetzt, im Workshop zu Sexarbeit und Frauenhandel.
En el hecho de que es cierto que el acceso en sociedades industriales como las nuestras y en sociedades modernas.
Es ist eine Tatsache, dass in industrialisierten Gesellschaften wie der unseren die Regulation des Zugangs zu staatsbürgerlichen Rechten, insbesondere der MigrantInnen, stark von deren Arbeitssituation abhängt. Die große Mehrheit der Sexarbeiterinnen bleibt außerhalb dieser Regulation. Obwohl sie oft genug Einkommen haben, um gut in diesem Land zu leben, können sie die Herkunft ihres Geldes nicht nachweisen, weil Prostitution hier nicht als Arbeit anerkannt ist.
Zusätzlichen Problemen sind migrantische Transfrauen ausgesetzt. Fliehen sie häufig aufgrund der Diskriminierung wegen ihrer sexuellen Identität aus ihrem Heimatland, stellen sie oft fest, dass sie genau deswegen auch in den Zielländern Probleme bekommen. Lisette von dem LGBT-Kollektiv KOGAM erklärt im Seminar zu Diversität warum.
Der Kollektiv LGBT, las personas transsexuales y sobre todo las mujeres transsexuales, porque somos mujeres y todo lo demás, tenemos una dificultad mayor a la hora de presentar un currículum.
Vor allem die Transfrauen unseres LGBT-Kollektivs haben enorme Probleme, eine qualifizierte Bewerbung vorzuweisen. Das liegt an dem Prozess des sozialen Ausschlusses in unseren Heimatländern. Dieser Ausschluss beginnt schon früh in der Kindheit bzw. Schule, wenn sich die jeweiligen Personen über ihre Identität und ihre Bedürfnisse klar werden und diese auch äußern. Aufgrund dieses Ausschlusses können wir, wenn wir hier in Spanien ankommen, die Anforderungen des hiesigen Arbeitsmarktes nicht erfüllen. Deswegen bieten wir bei KOGAM Weiterbildung an. KOGAM
bietet jedoch nicht nur Weiterbildungen an, sondern vor allem Solidarität und praktische Unterstützung.
Wir haben mittlerweile einen gewissen Stellenmarkt, der wächst. Im Moment sind wir von KOGAM eine Art Mittlerstelle zwischen dem Stellenmarkt, das heißt den Arbeitgebern, die unsere Organisation kennen, und den Arbeitssuchenden. Wir versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen und Druck auszuüben auf die Arbeitgeber, damit sie direkte Verträge mit unserem Kollektiv abschließen. Diese Unterstützung durch eine Gruppe ist notwendig. Ich zum Beispiel als Frau, Transsexuelle und Immigrantin muss mich ständig mit vielen Stereotypen, Wahrnehmungen und Vorurteilen auseinandersetzen und für eine Gleichbehandlung kämpfen, die viele andere viel leichter bekommen.
Soy mujer, soy transexual, soy inmigrante. Y frente a todas esas situaciones y estereotipos, tengo que luchar y enfrentarme para lograr un estatus de igualdad al que muchos fácilmente pueden acceder.
Das Sichtbarmachen nicht nur der Situation von migrantischen Frauen, sondern gerade auch von deren Unterschieden, war mit Sicherheit einer der Erfolge des Migrationsforums in Madrid. In der knappen Zeit, in der Raum für Gespräche mit Teilnehmerinnen war, wurde deutlich, dass viele das ähnlich sehen.
That when people talk about women, they don't talk about black or migrant women, they talk about white women.
Wenn Leute über Frauen reden, reden sie meist über weiße Frauen. Hier habe ich nun Leute über schwarze und migrantische Frauen reden hören. Dinge beginnen sich zu verändern. Es fehlt zwar immer noch viel, aber es gibt Veränderungen. Und ich glaube, dass wir eines Tages, wenn wir über Frauen reden, unsere Unterschiedlichkeit anerkennen. Du siehst also, dass Emanzipation ein Prozess ist, der zum Glück niemals endet, die einige da schon geglaubt haben. Heute, nach 20 oder 30 Jahren, ist es immerhin möglich, dass wir alle, schwarze und weiße Frauen, zusammenkommen und darüber reden, wie wir die Situation ändern können, in der wir uns alle befinden.
And now we are talking today, 20, 30 years later, we talk black and white women, we talk together about how to change the situation we are all in.
Aber auch kritische Töne in Bezug auf das Migrationsforum wurden geäußert. Caroline aus Belgien und Anne aus Sambia.
Dann war ich in einigen kleineren Seminaren. Das war sehr vielfältig, aber nicht sehr in die Tiefe gehend. Da gingen mehr dann die Diskussionen nachher immer in dieselbe Richtung. Und das, was mir daran fehlte, ist mehr, dass es ging immer noch sehr ins Theoretische. Also wir müssen einfach Mauern abreißen, soll nicht so viel Grenzen gezogen werden. Also Migrantinnen brauchen mehr Rechte und das sollte nicht unterschieden werden zwischen, ja, ob ich jetzt hier geboren bin oder dort. Ja, das, also es, Menschenrechte gilt für alle und so. Aber konkrete Aktionen habe ich noch nicht so viel gehört.
Vielleicht sollten wir aufhören, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Die meisten Leute hier sind schon für das Thema sensibilisiert. Wenn ich mit dir einer Meinung bin, warum bringen wir dann nicht die Regierung hierher, damit sie ihre Haltung ändern?
Trotz abschließender Demonstration und Erklärung, in der die Ergebnisse des Forums zusammengefasst wurden, bleibt diese Kritik als Nachgeschmack hängen. Es wurden weder konkrete praktische Schritte geplant, noch hatte das Migrationsforum eine große Außenwirkung. Die Erfolge des Forums lagen eher auf anderer Ebene. In der Thematisierung der Vielfältigkeit der Kämpfe und in dem Zusammentreffen vieler Gruppen und Menschen, die sich über ihre politische Arbeit austauschen und vernetzen konnten und sich so möglicherweise auf längere Sicht mehr Gehör verschaffen werden.
On n'expulse pas les rêves.
La plataforma
anticapitalista.
La plataforma.
La plataforma.
Cada lucha tiene que ser la lucha de todos.
The platform. Back.
Escrachar a los medios.
La plataforma.
Turn off the motherfucking radio.
Liberare Marina.
This is freedom.
Luchar. Cambio social. Salud, educación, trabajo. Luchar. Cambio social. Salud, educación, trabajo. Luchar. Cambio social. Salud, educación, trabajo. Luchar.
Tratando de que la gente se dé cuenta de los derechos usurpados que... que los tiene que reclamar.
Salud, educación, trabajo, luchar, trabajo, cambio social. Salud, educación, trabajo, luchar, trabajo, cambio social. Salud, educación, trabajo, luchar, trabajo, cambio social. Salud, educación.
No, nada más, así que gracias por haber venido ustedes también. Y bueno, que por lo menos que nos estén escuchando.
Bueno.
¿Eh? Gracias.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.